Cool. Wir haben vorhin schon mal das Thema Dialog mit der Stadt angerissen. Und ich habe es eigentlich mir eher so vorgestellt, dass ihr hier die Besetzung gemacht habt und quasi die Gebäude in Besitz genommen habt und dann auf die Stadt zugegangen seid, um zu sagen, so, wir haben jetzt das und das vor. Aber so wie ich es eben bei dir verstanden habe, war es eigentlich eher so, dass sich quasi organisch so ein Druck auf die Stadt entwickelt hat, dadurch, dass es so ein großes Interesse für dieses Projekt gab, dadurch, dass so viele Menschen hier vorbeigeschaut haben und die Presse auch so positiv darüber berichtet hat, war es dann so, dass die Stadt von sich selbst aus auf euch zugekommen ist, um mit euch in den Dialog zu treten? Oder seid ihr darauf zugekommen?
Also man muss zusagen, was ich vorhin nicht erwähnt habe, wir haben mit Öffnung der Häuser an dem Samstag um 14 Uhr auch eine Pressemitteilung verschickt und auch eine Aufforderung an den Senat, beziehungsweise in die Richtung Politik adressiert, dass wir die Stadt auffordern, das Quartier vom Investor zurückzukaufen. Mhm. Und darauf gab es keine Reaktion. Wir wissen bis heute nicht, ob das überhaupt irgendjemand von denen wahrgenommen hat. Und Fakt war aber letztendlich, dass dann in dem Wochenbetrieb dann nach dem Besetzungswochenende für die Stadt erstmal auf dem Zettel stand, hier geordnete Verhältnisse herzustellen und dass wir wieder rausgehen. Durch den öffentlichen Druck und dadurch, dass wir hier geblieben sind und weitergemacht haben, kamen wir dann überhaupt erst in die Verhandlungsposition mit der Stadt Hamburg. Mhm. Wir haben ein Konzept gehabt, wir haben das immer wieder gesagt, nee, wir müssen verhandeln und diese Verhandlungen, die fanden jetzt auch nicht wir gegenüber der Stadt statt. In so einer Situation halt eben, wo wir dann so untergeordnet als Bittsteller sitzen, sondern auf Vorschlag von der Freien Hansestadt als Mediationsverfahren.
Okay.
Da saßen dann halt eben Mediationsverfahren, da saßen zwei Mediatorinnen von der öffentlichen Rechtsauskunft, von der ÖRA, und die haben uns letztendlich gleich behandelt. Und das war schon mal ein ganz wichtiges Moment, dass die nicht, obwohl dieses Verfahren die Stadt Hamburg bezahlt hat, sich hingestellt und dann die Position der Stadt flankiert, sondern sie haben ganz klar halt eben einen Interessensausgleich angestrebt. Und das Interesse der Stadt war halt eben geordnete Verhältnisse. Und die kann man nicht nur herstellen, indem wir einfach jetzt sofort rausgehen, sondern sagen, okay, bis wann müsste denn wer raus sein? Und was brauchen Sie noch, um eine geordnete Situation zu haben? Und das waren dann zum Beispiel Nutzungsvereinbarungen. Mhm. Nutzungsvereinbarung hat die Stadt einen Rechtstitel, den sie auch gegenüber dem Investor zeigen kann. Ja, da ist jetzt keine Nutzerschaft drin, aber die gehen dann halt eben, wenn wir verkaufen, zu dem Datum raus und wir können das im Zweifelsfall dann auch einklagen. Unser Interesse auf der anderen Seite war halt, dass die Stadt Hamburg mit uns verhandelt über eine Zukunftsperspektive hier und das Quartier vom Investor zurückkauft. Und das wurde auch ernst genommen. Das konnten wir dann vorstellen, warum wir das machen. Und da konnten wir halt eben auch Vorträge, Inputs halten, eben wie ist die Kultur-Kunst-Situation in der Stadt, gerade halt eben in der prekarisierten Off- und Subkulturszene. Wie sieht es überhaupt in dieser Stadt aus unter der Gentrifizierung? Was ist unser Konzept? Wie stellen wir uns das hier vor? Wie kann das funktionieren? Und mit der Zeit haben wir da halt eben bei den entsprechenden Gegenüber, bei den Verhandlungspartnerinnen der Stadt Hamburg, dann eben auch erkannt, okay, sie begreifen das langsam. Und die haben sich natürlich auch immer eng mit dem Senat zurückgekoppelt. Gleichzeitig passierte noch etwas anderes im Hintergrund, dass beiden Parteien, also uns und auch der Freien Hansestadt Hamburg, bewusst wurde, dass der Investor eigentlich gar nicht mehr das Projekt umsetzen will wird. Und wir müssen dazu sagen, wir sind im Jahr 2009, das heißt, wir sind auf dem Höhepunkt halt der Immobilien- und Finanzkrise. Er selber war gar nicht mehr fähig, das Projekt alleine zu stemmen, und hat Partner gesucht. Und das war eine der Sachen, die uns im Vorfeld so als Gerücht so ein bisschen bestärkt hatte, hier was zu machen. Weil wir sagten, vielleicht kann der ja auch gar nicht. So. Und das hat letztendlich dann auch bei der Stadt dazu geführt, Rückabzuwickeln. Mhm. So. Und das war dann halt eben unser Commitment, was wir dann über den Herbst erreicht haben. Die Stadt Hamburg hat unser Konzept anerkannt, hat den öffentlichen Druck anerkannt, hat natürlich für sich wahrscheinlich auch den Mehrwert gesehen. Also wir kamen natürlich sehr schnell dann in der Folgezeit auch auf diverse Cover von Marketingmagazinen und tauchten in Reiseführern auf. Also letztendlich wurden wir dann natürlich dann auch zu einer Adresse der auch sehr stark kapitalisierten und touristisch adressierten Stadt. und erzeugen dementsprechend natürlich auch in deren Logik einen Mehrwert.
Ja.
Und das konnten die dann auch sehr leicht mitnehmen. Mhm. So. Aber im Großen und Ganzen war es dann so, dass im Dezember, am 15. Dezember 2009, die Meldung kam, ja, Vertrag mit dem Investor wird abgewickelt. Das war für uns so der erste große Feiermoment.
Wahnsinn, ja, und vor allem ziemlich schnell erreicht, wenn man bedenkt, dass ihr im August die Inbesitznahme gemacht habt. Dass dann schon im Dezember die Stadt sich dazu ja, bewegt gefühlt hat, das tatsächlich zu machen.
Die Frage war dann immer noch, wie geht's weiter?
Ja.
Also das war dann vor allem die ganz große Fragestellung. Und wir hatten bis dahin verschiedene Sachen für uns eruiert und auch schon geäußert gehabt. Es gab mal, wir haben auch mal schon mal ein Kaufangebot von 1 Euro gemacht. Mhm. Und gesagt hat, eben, das ist ja eh alles jahrzehntelang nicht saniert worden, diesen riesen Sanierungsstau drin. Wir übernehmen das für 1 Euro und investieren dann selber. Davon haben wir uns irgendwann verabschiedet, weil wir dann schon uns verständigt haben als Gemeinschaft darauf, dass eigentlich Grund und Boden einer Stadt nicht privatisiert sein sollte. Also die Probleme, die wir heute in der Stadt unter anderem erfahren, liegen darin, dass Grund und Boden privatisiert ist und weiter privatisiert wird. Und wir sagten, nee, eigentlich maximal Erbbaurecht, das Ganze pachten, treuhänderisch übernehmen und entwickeln, und dann kann die Stadt irgendwann auch sagen, wenn das halt eben nicht mehr im öffentlichen Interesse ist, wir wickeln das zurück ab. So, oder wir lassen den Vertrag wirklich weiter verlängert dann.
Ja.
Und diese Linie haben wir dann auch irgendwann aufgenommen und letztes Jahr dann auch endlich abgeschlossen. So, dass wir jetzt seit letztem Jahr einen erbbaurechtlichen Vertrag mit Otavo geschlossen haben, jedes fertig sanierte Haus geht dann in unseren Erbbaurechtsvertrag über für 75 Jahre. Also mit dem letzten Haus zählen dann 75 Jahre. Das ist so ziemlich das, was wir auch angestrebt hatten. Ziemlich ganz die 99 Jahre, aber 75 Jahre mit eben Option auf Verlängerung ist eine sehr gute Position.
Wenn wir jetzt nochmal die Verhandlung oder den Dialog mit der Stadt betrachten, seid ihr ja sicherlich nicht in der gesamten Gruppe immer in diese Verhandlungen reingegangen oder in diese Gespräche, sondern ihr habt SprecherInnen und Sprecher erwählt, die diesen
Verhandlungsgruppe
führen.
Genau,
eine Verhandlungsgruppe. Und diese Verhandlungsgruppe hat dann die Interessen am besten von der gesamten Gruppe natürlich vertreten, stelle ich mir aber auch schwer vor, bei so einer großen Gruppe eben basisdemokratisch den geeigneten Pfad zu finden und auch im Dialog dann zu vertreten mit der Stadt. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch wöchentlich zusammengesetzt, täglich zusammengesetzt, um immer wieder abzudaten, was gerade der letzte Stand von der Stadt ist, was euer letzter Stand ist, wie ihr jetzt auf das und das reagiert und antwortet und was ihr fordern wollt und was ihr nicht wollt und so weiter?
Also wir haben sehr früh uns als Initiative basisdemokratisch organisiert mit eben der VV als wichtigstes Gremium. Und aus dieser Vollversammlung heraus wurde eine Verhandlungsgruppe gewählt von Menschen, die hier aktiv sind, die da mit der Stadt verhandelt hat und immer wieder natürlich dann in die Vollversammlung reingegangen ist und Bericht erstattet hat, die den Verhandlungsspielraum in der Vollversammlung erörtert hat mit der Gruppe. Was ist unser Minimum, unser Maximum, was ist unsere Verhandlungslinie, auch Verhandlungsstrategien besprochen hat, wie geht man vor, wie kann man die Verhandlungen flankieren. Sie finden ja nicht nur am Tisch statt, sie finden auch vielleicht durch Aktionen statt, Demos, performative Momente. Über die Vollversammlung wurden Gruppen organisiert, die die Verhandlungsgruppe supporten. Wir haben dann zum Beispiel irgendwann nach Rückkauf vom Investor, war ja die Frage auch, wie geht es hier weiter, was soll es werden, haben wir einfach unsere ursprüngliche Konzeptidee, die wir zur Besetzung vorgestellt haben, einfach mal zu einem Entwicklungskonzept ausgearbeitet, fast 50 Seiten stark. Und da haben viele Leute aus der Gemeinschaft hier mitgearbeitet mit ihren verschiedenen Professionen. Wir haben aber auch viele Widersprüche zu lösen gehabt über die Verhandlungslinie. Ganz am Anfang stand durchaus auch für uns die Frage im Raum, verhandeln wir mit der Stadt Hamburg überhaupt? Wird die Stadt Hamburg überhaupt, so wie sie in den vergangenen Jahrzehnten agiert hat, überhaupt als Verhandlungspartner akzeptiert? Statt die Menschen verdrängt, eine Stadtpolitik, die auch eine Politik eine Zeit lang gefahren hat, die auch Menschen diskriminiert hat, wollen wir diese Stadt halt eben anerkennen, annehmen, und das mussten wir verhandeln untereinander, in der Gruppe erstmal. Wir haben uns aber letztendlich darauf verständigt, nee, wir verhandeln mit dieser Stadt, weil sie letztendlich schon auch durchaus die Menschen der Stadt vertritt und irgendwie das Organ ist, das demokratische Organ ist, auch wenn es nicht ideal ist, aber wie sie halt aufgestellt ist und wie sie agiert. Wir erkennen sie an und verhandeln mit ihr. Streben eigentlich immer auch irgendwie Konsens an, haben aber sehr oft dann auch Mehrheitsentscheide machen müssen. Mhm. Und das hat natürlich auch Menschen vom Kopf gestoßen. Das darf man, glaube ich, auch nicht wegklammern, dass wir durchaus hier auch Menschen, die aktiv waren, überstimmt haben, von denen manche Menschen dann vielleicht auch den Ort verlassen haben und gesagt haben, okay, dann ist das nicht mehr mein Projekt. Oder die auch teilweise noch da sind. Manche haben es dann auch anerkannt, okay, war ein Erfolg. Manche sagen es heute, man hätte es trotzdem anders verhandeln können. Das macht so ein Projekt auch aus in der Größe mit so vielen Menschen. Wir sind sehr heterogen, was unsere Haltung betrifft. Wir sind nicht unbedingt heterogen, wenn man sich das soziologisch betrachtet. Das ist, finde ich, auch so, ich will jetzt sagen Schwachpunkt, aber ein Punkt, den man mal angehen müsste. Wir sind weiß, deutsch, fast alle haben Abitur, fast alle sind studiert, fast alle haben ihren bürgerlichen Hintergrund. Das ist schon auch ein gewisses Kapital, mit dem du sowas dann auch organisieren kannst und eine Besetzung auf die Beine stellen kannst. Weil du aus einem sehr abgesicherten Hintergrund kommst. Menschen, die aus einer prekarisierten Lebenssituation kommen, können sich sowas ganz oft gar nicht erst irgendwie zutrauen, weil das für sie noch mehr Risiko bedeutet, noch mehr Gefahr, in Schieflage zu geraten. Genau, und in dieser Heterogenität, die uns als Gruppe ausmacht, ist es dann unglaublich aufwendig, sich zu fangen, zu verständigen. Es ist uns aber letztendlich über die Jahre schon gelungen, wenn man sich das anguckt, dass wir jetzt eben einen erbbaurechtlichen Vertrag haben, dass wir eine Perspektive haben auf die Zukunft hier, dass wir dieses Quartier halt eben gerettet haben, dass wir einen Ort geschaffen haben, der einen ziemlich niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur anbietet. Und auch für viele soziale Projekte, die organisiert sind, oder halt eben auch für politische Arbeit. Okay. Das ist übrigens auch ein Teil der Stärke dieser Verhandlungssituation gewesen, dass wir in der Verhandlungsgruppe sehr unterschiedlich besetzt waren. Und damit auch die Stadt teilweise auch manchmal ein bisschen überfordert haben. Weil wenn jemand ganz emotional in der Verhandlung einfach mal aufsteht und mit Tränen in den Augen berichtet, wie es ist, als Künstlerin in Hamburg zu leben und zu arbeiten, in welchen Nöten man ausgesetzt wird, dass man eben Jahr für Jahr sich auf einen neuen Ort kümmern muss, weil wieder der Mietvertrag ausgelaufen ist und weil man immer nur Zwischennutzungsverträge bekommt. Und man kriegt keinen langfristigen Vertrag von 5 Jahren, damit kriegt man auch keine Förderung, Atelierförderung. Man hängt immer in der Prekarisierung und gleichzeitig kriegt man auch keine großen Projekte dann angestoßen. Das hemmt ganz schön. Und wenn das jemand halt einfach mal wirklich emotional rauslässt und merkt halt eben, da ist jetzt keine Perspektive und dann kommt durch eine Verhandlungssituation so das Moment auf von, das könnte einen auch wieder entgleiten, und das dann rausgelassen wird, das ist dann auch so ein Moment, da sitzt jemand dir gegenüber, weiß damit nichts anzufangen, weil man ist ein total professionelles Verhandlungssetting gewöhnt von Menschen, die einem mit Anzügen gegenüber sitzen und einen Businessplan vor dir auf dem Tisch liegen haben. Da sitzt eine Gruppe, die hat zwar einen Plan, die ist aber jetzt nicht irgendwie der solvente Investor, hat auch keine Anzüge an, sondern fängt auch einfach mal an, mit Tränen in den Augen, mit bebender Stimme zu reden. Das überfordert dich. Oder das überfordert die dann in dem Moment. Und das waren auch so Momente, die, glaube ich, ganz gut waren, den Sachen nahe zu bringen, mit denen die dann nach Hause gehen und merken, boah, die meinen das ernst. Und da steckt auch wirklich was dahinter.
Also würdest du sagen, die Stadt hat auch viel daraus gelernt, aus diesem Dialog mit euch? Oder
ich würde mal zutrauen, ich würde da nicht von der Stadt sprechen.
Okay.
Ich würde glauben, dass von den einzelnen Menschen, die uns in Verhandlungen gegenüber sagen, durchaus der eine oder andere oder deine oder die andere was gelernt hat, was mitgenommen hat. Als Ganzes möchte ich, wenn ich jetzt auf die gesamte Stadt blicke, glaube ich, hat die Stadt natürlich auch als Konstrukt, als Verwaltungskonstrukt, oder politisch administratives Konstrukt besser gesagt, schon auch ihre Lernwerte gezogen. Zum Beispiel halt eben, welche Potenziale in solchen Quartieren und solchen Initiativen stecken. Und damit kommen wir dann in den Punkt an, dass solche Sachen natürlich auch mittlerweile unter der Verwaltungslogik stehen.
Okay, wir haben vorhin, glaube ich, bei dem Punkt, sind bei dem Punkt angekommen, dass die Stadt das Gelände oder das Quartier zurückgekauft hat und haben dann einen kleinen Sprung gemacht ins vergangene Jahr. 2019 habt ihr das Erbbaurecht erhalten über 75 Jahre. Dazwischen ist noch eine große Lücke.
Ja.
Magst du vielleicht in ein paar Sätzen versuchen, den gesamten Prozess zusammenzufassen.
Also das ist jetzt wirklich, also genau, zwischen 2009, dem Rückkauf im Dezember, ja, und dem Sommer 2019, wo wir den erbbaurechtlichen Vertrag geschlossen haben, ist sehr viel passiert, was jetzt in wenigen Worten zusammengefasst wirklich hart reduziert ist.
Ja.
Wir haben in der Folgezeit im Jahr 2010 mit der Stadt verständigt, dass das Ganze über Sanierungsgebiet wieder modernisiert und instand gesetzt wird, das Quartier. Und haben auch die Option ausgehandelt, dass wir eine Genossenschaft gründen, die dann hier die Verwaltung übernimmt. Wir haben immer gesagt, wir wollen das selbstverwaltet machen. Aber wir haben damals nicht festgezurrt, wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hamburg geschlossen, wir haben nicht festgezurrt, wann und wie genau die ganze Sache mit der Selbstverwaltung geregelt wird. Wir haben ein Sanierungsgebiet beschlossen mit der Stadt Hamburg. Wir haben dann die Sanierungsplanung aufgenommen. Es wurde ein integriertes Entwicklungskonzept als Grundlage für die Sanierung erarbeitet, haben wir mitgewirkt. Basis davon war eben unser Konzept für dieses Quartier. Wir mussten mit der Stadt verhandeln, dass hier auch nicht weiter nachverdichtet wird und kein weiterer Abriss stattfindet. Das war auch nochmal so ein kleiner Kampf. Und dann ging es tatsächlich 2012 konkret los. Vorbereitende Sanierungsmaßnahmen 2013, 2014 wurde dann am ersten und dann in Folge auch im zweiten Haus an der Kaffermacherreihe gearbeitet, saniert, instand gesetzt. Im Herbst 2014 war dann das sogenannte Kupferdiebehaus an der Kaffermacherei fertiggestellt. 2015 wurde dann das Juppiehaus daneben fertiggestellt und hier im Hinterhof die Fabrik als soziokulturelles Zentrum, was wir dann 2016 auch in Betrieb genommen haben. In dieser Phase der Sanierung haben wir dann aber gemerkt, dass diese ungelöste Situation, wie sieht unsere Selbstverwaltung in Zukunft genau aus, noch sehr ungelöst war. Wir haben zwar eine Genossenschaft gegründet, aber es war noch nicht ganz klar, wie kommt eigentlich die Genossenschaft jetzt wirklich in die Position, für uns hier die Verwaltung zu machen, beziehungsweise wie können wir mit unserer Genossenschaft hier die Verwaltung machen, auf welcher Grundlage können wir das hier machen. Das hat sich auch, zu Schwierigkeiten geführt in Fragen der Finanzierung, in Fragen der Mitbestimmung im Rahmen der Sanierung, Ausstattungsstandards etc. Und deswegen wurde 2015 dann aufgrund der sehr schwierigen Situation im Rahmen der Sanierung ein Planungs- und Baustopp ausgerufen und gesagt, wir müssen diese Eigentumsfrage klären, wir müssen die Frage unserer Beteiligung, unserer Selbstverwaltung hier klären und wir müssen einige Punkte der Sanierung nochmal besprechen und klären. Und das hat bei der Stadt Hamburg erstmal für ziemlich viel Unverständnis gesorgt, weil die der Meinung waren, das läuft doch alles und so weiter und nichts von den Schwierigkeiten im Klein-Klein wussten. Da wir selber hier nicht mit Eigenkapital reingehen, was wir einfach nicht haben, haben wir uns mit der Stadt Hamburg darauf verständigt, dass die Sanierung über Mittel der Stadt Hamburg organisiert wird. Das heißt über Sanierungsgelder aus den verschiedenen Förderprogrammen und Eigenkapital, Fremdkapital, was die Stadt Hamburg auf die Beine stellt. Und dafür hat die Stadt Hamburg dann halt eben auch gesagt, dass die Sanierung organisiert wird und treuhandisch verwaltet wird von der Steg, der Stadtentwicklungsgesellschaft. Das war für uns auch erstmal so ein Brett, was wir bohren mussten, dann am Ende auch annehmen mussten, mit der Steg das zu machen. Und das führt natürlich dazu, dass wir dann zu dem Primat kommen, wer bezahlt, bestellt. Und das macht dann halt eben, wie wird eine städtebauliche Sanierung organisiert mit öffentlichen Mitteln. Es ist dann mit dem, wie wir oder wie viele von uns halt eben so vom Verständnis dann auf so eine Sanierung gucken, ist es dann schwierig. Dann gilt es bestimmte Standards herzurichten, sei es jetzt energetischer Natur oder auch in der Ausstattung der Wohn-Arbeitsräume. Und da war auf jeden Fall eine Schieflage drin. Da haben wir definitiv einen Gap gehabt, weil wir dann wie wir das fast alles hier gemacht haben, ehrenamtlich mitgewirkt haben und einfach immer nur hinterher rannten. Und genau das war einer der Gründe, die gesagt haben, so stopp, müssen wir neu organisieren, zusätzlich eben mit dieser Eigentumsfrage. Und diese Verhandlungssituation, die hat halt eben über 2016, 17, 18, 19 gedauert. Das sind mehrere Episoden. Die ersten zwei waren nicht sehr erfolgreich. Und die dritte auf sehr hoher Senatsebene, die hat dann letztendlich zu dem Vertrag letztes Jahr dann geführt. So, und wir haben uns auch dahingehend verständigt, dass wir jetzt in der Sanierung auf anderer Position oder in anderer Position da mitarbeiten. Wir sind zwar nicht faktisch Bauherr, aber wir sind Co-Bauherr, weil wir eben die Nutzer in Zukunft sein werden, die Nutzerinnen und Nutzer, die hier das Ganze verwalten, organisieren, teilweise leben, arbeiten, gestalten, performen, wie auch immer. Und wir haben jetzt eine Position, wo wir halt eben mit bezahlten Stellen diesen Prozess begleiten können. Das heißt, wir konnten uns professionalisieren. Und wir haben halt uns da auch sehr stark verständigt über die Art und Weise, wie dieser Prozess läuft, wie die Kommunikation im Prozess läuft, über Standards unterhalten und damit jetzt einen Prozess auf die Beine gestellt, der momentan deutlich runder läuft als in der ersten Phase.
Und daraus ist auch deine Stelle zur Projektkoordination entstanden?
Genau. Ja. Also ich bin letztendlich sozusagen eine der bezahlten Stellen und eben für die Koordination, die Steuerung halt eben nutzerseitig verantwortlich. Und das ist, ich habe das früher zeitweilig eben mit ehrenamtlich begleitet, aber das war eben die Schwierigkeit, weil dann ging es einfach nicht mehr. Mhm. So, das nebenbei noch zu machen.
Ja.
So, und das mache ich jetzt in Teilzeit und das ist wesentlich besser. Und da kann ich nur sagen, das Ehrenamt stößt an seine Grenzen, weil Lebenswirklichkeiten verändern sich. Gerade wenn Projekte eine längere Laufzeit bekommen, dann kommt vielleicht für den einen oder anderen die Perspektive, okay, ich müsste mein Studium mal zu Ende machen oder ich gründe gerade Familie oder ich will eigentlich mal wieder woanders hin und mich loslösen aus dem Projekt, dann kommen personelle Wechsel vielleicht, dann muss es einen Wissenstransfer geben, der ganz oft verloren geht. Oder man braucht halt eben auch die Entlastung, dass man sagen kann, hey, wenn ich damit hier das auch dafür bezahlt werde, dann habe ich einfach die Situation, sagen zu können, ich muss keinen anderen Job annehmen, sondern ich kann einfach genau dafür da sein. Dann stehe ich in der Situation, ja, ich kann jetzt aber zum nächsten Verhandlungstermin nicht da sein oder nichts vorbereiten, weil da ist gerade irgendein Job, der gerade drängt.
Ja.
So, und das muss man halt eben immer mit berücksichtigen und das muss man halt eben dann auch den Kommunen mitgeben, mit denen man dann verhandelt, oder mit den Verhandlungsgegenüber, dass die da auch anerkennen müssen, da sind Menschen dabei, die mit Leidenschaft für ein Projekt stehen, aber ganz oft in der Gefährdung von Prekarisierung sind. Und wir haben das dahingehend gelöst, dass jetzt eben die Stadt Hamburg und wir halt eben, unsere Genossenschaft und die Stadt Hamburg halt eben diese Stellen halt bezahlen. Mhm. Also die Stadt Hamburg hat auch anerkannt, ja okay, wir unterstützen das, damit für beide Seiten dieser Prozess besser läuft.
Das ist auch letztes Jahr dann entstanden.
Genau.
Ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 10.
Das war ein schönes Geburtstagsgeschenk, genau.
Ja.
So. Hat hier tatsächlich für sehr viel Erleichterung gesorgt.
Ja.
Es war ein harter Ritt durch diese Verhandlungen, aber erfolgreich.
Toll, klingt auf jeden Fall so.
Und wünschenswert vor allen Dingen, wenn daran viele andere andocken können. Also was wir jetzt sehen ist, das ist, glaube ich, jetzt nicht uns zu verdanken, aber so rund um die Sache, wo wir das Thema aufgebracht haben, hat jetzt auch in Hamburg ein Prozess stattgefunden, dass wieder mehr Erbbaurecht vergeben wurde.
Mhm.
So, dass man jetzt wieder mehr in die Richtung geht. Das war für viele Baugemeinschaften spannend, das war für viele andere Projekte. Also es war lange Zeit eigentlich fast nach hinten übergefallen, dass es auch diese Option gibt. Man muss nicht immer nur verkaufen. Also man kann den Grund und Boden in einer Stadt auch weiter städtisch behalten und damit letztendlich durch die kapitalistische Logik halt eben folgende Inwertsetzung vermeiden.